Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 100 Jahren plante man in Paris nichts weniger als die Neugestaltung der Welt. Bei den Friedensverhandlungen in Paris nach dem Ersten Weltkrieg, die zum Versailler Vertrag führten, wurden Grenzen neu gezogen, Bündnisse vereinbart und es wurde eine große Rechnung aufgestellt, die Deutschland bezahlen sollte, da das ehemalige Kaiserreich verantwortlich gemacht wurde für den Beginn des Krieges und für die Millionen Toten. Dieser Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag markieren einen Wendepunkt in der Geschichte, dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen. Für unsere Sommerreihe Vorher-Nachher-Wendepunkte habe ich mit dem Historiker Eckhard Konze über diese Zäsur in der Geschichte gesprochen. Neuordnungen nach großen Kriegen gab es schon vorher in der Geschichte, nach dem Dreißigjährigen Krieg oder nach den Napoleonischen Kriegen. Ich habe Eckhard Konze gefragt, kann man diese Wendepunkte denn vergleichen?
Das sind Wendepunkte und das lässt sich vergleichen, denn es ging sowohl 1648 nach dem Dreißigjährigen Krieg als auch 1814, 1815 nach den Napoleonischen Kriegen darum, sozusagen die Welt, im Kern hieß das damals Europa, neu zu ordnen und Voraussetzungen zu schaffen für einen stabilen, für einen haltbaren Frieden. Allerdings haben sich im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg doch die Bedingungen grundlegend geändert. Der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg in Paris, in Versailles, findet unter ganz anderen Bedingungen statt als die Friedenskongresse in Wien oder in Münster und Osnabrück. Moderne Massengesellschaften sind jetzt beteiligt. Der Frieden wird verhandelt, er wird geschlossen unter Bedingungen einer modernen Öffentlichkeit, auch einer medialen Öffentlichkeit. Alle Akteure sind unter permanenter öffentlicher Beobachtung und das verändert natürlich zusammen mit den Erfahrungen auch des Ersten Weltkriegs, diesen Erfahrungen sozusagen eines technisch-industriellen Massenvernichtungskrieges, das verändert natürlich die Bedingungen des Friedensschlusses 1919.
Also es gibt eben nicht nur eine Zäsur, wenn wir jetzt auf die Grenzen schauen, wenn wir über neue Bündnisse sprechen, über den Völkerbund, der dann auch als Konsequenz daraus und nach einer Idee von Woodrow Wilson entstehen wird, sondern es geht ganz klar auch darum, dass diese Verhandlungen eine Zäsur darstellen, weil sie ganz anders und, wie Sie gerade gesagt haben, unter extremer Beobachtung stattfinden.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt tatsächlich. Es sind nicht mehr einzelne politische Akteure, die Staatslenker, die Diplomaten, die gewissermaßen im Geheimen die Friedensregelung verhandeln und dann die Friedensschlüsse unterzeichnen, sondern es sind moderne Gesellschaften, die jetzt involviert sind. Und alte Friedensformen, beispielsweise das Prinzip, gerade auch nach dem Dreißigjährigen Krieg, des Vergebens, des Vergessens als Grundlage, als Bedingung für einen stabilen Frieden, diese Bedingungen funktionieren einfach in der modernen Massengesellschaft nicht mehr. Wie soll man nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, diesen Erfahrungen des Sterbens, des Leidens, nach all diesem Hass in den kriegführenden Nationen, wie soll man von einem Tag auf den anderen in eine Situation kommen des Vergebens, des Vergessens? Diese Problematik überschattet und belastet tatsächlich den Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg.
Ich möchte gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen in diese ja irgendwie auch mediale Zäsur der Berichterstattung, die es da gab, weil man wahrscheinlich doch vorher noch nie so viel auch Bilder des Krieges gesehen hat und zwar weltweit gesehen hat. Inwiefern hat das vielleicht die Verhandlungen auch beeinflusst?
Das hat die Verhandlungen sicher beeinflusst. Der Krieg ist präsent in den Köpfen. Er ist natürlich als reale Erfahrung der Beteiligten, auch der individuell Beteiligten, der Opfer dieses Krieges präsent, aber er ist auch präsent als Krieg der Bilder. Die Kriegführung, diese fürchterlichen Schlachten in Verdun oder an der Somme sind ja Teil der Erinnerung, der Bilderinnerung der Beteiligten und wirken in dieser Weise auf den Friedensschluss auch ein. Der Krieg in den Köpfen, und das ist auch ein Krieg, der durch diese Bilder in die Köpfe kommt und auch nicht schnell aus den Köpfen sich wieder entfernt. Dieser Krieg in den Köpfen, der wird im Grunde genommen 1919, auch nach dem Waffenstillstand, noch weitergeführt. Und die mediale Öffentlichkeit, Zeitungen, aber auch Rundfunk und auch erste Filmaufnahmen bedienen das auch weiter und tragen auf der einen Seite dazu bei, dass wir tatsächlich sprechen können von einem auch demokratischen Friedensschluss in modernen Gesellschaften und auf der anderen Seite aber zu dieser Fortsetzung des Krieges in den Köpfen, was den Friedensschluss und die Akzeptanz des Friedensschlusses auf allen Seiten übrigens, nicht nur auf der Verliererseite, extrem erschwert.
Nun war ja die Idee in Paris, dass man mit dem Völkerbund vielleicht so etwas wie eine Staatengemeinschaft herstellt, die eigentlich vom Frieden ausgeht und nicht mehr, dass es Bündnisse gibt, die sozusagen einen Krieg verhindern wollen. Kann man sagen, dass es da auch sozusagen einen Wendepunkt im Denken von Völkerbünden gibt oder von Gemeinschaften?
Das war sicherlich ein Wendepunkt, denn der Völkerbund ist tatsächlich der erste Versuch, unabhängige Nationalstaaten in eine Organisation, eine Institution kollektiver Sicherheit, auch der kollektiven, der gemeinschaftlichen Friedenssicherung, Friedenserhaltung zu bringen. Das kollidiert allerdings, und das ist das Problem des Völkerbunds und erklärt auch sein Scheitern in den Jahrzehnten danach, das Problem ist, dass dieser Völkerbund in einem Spannungsverhältnis sich befindet mit der Fortexistenz und der Stärkung geradezu des nationalen Gedankens. Die nationalstaatliche Ordnung, die in Paris nicht nur erhalten, sondern noch ausgeweitet wird, wenn man beispielsweise an die Neugründung von Staaten in Osteuropa, in Ostmitteleuropa denkt. Diese neue Nationalstaatlichkeit, der Primat des Nationalen, kollidiert mit diesem Imperativ des Völkerbunds, kollektive Sicherheit, gemeinschaftliche Friedenssicherung, Friedensstabilisierung. Das ist das Problem des Völkerbundes, dem noch dazu dann natürlich durch den Rückzug der Vereinigten Staaten die starke, die stabilisierende, auch hegemoniale Macht als Unterstützung, als Rückhalt fehlt.
Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der hatte ja eben auch noch die Idee, außer diesen Völkerbund zu gründen, des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Ja. Da hatten sich ja sehr viele Staaten auch sehr viel von versprochen. Jemand wie Ho Chi Minh, der anwesend war bei den Verhandlungen, hatte sich sicherlich mehr von diesem Selbstbestimmungsrecht möglicherweise versprochen. Es wurde auch über einen eigenen jüdischen Staat zum Beispiel schon 1919 gesprochen. Ja. Also wie groß waren die Enttäuschungen und welche Folgen hatten die vielleicht auch?
Die Enttäuschung war auf allen Seiten groß und sie war vor allem groß in der außereuropäischen Welt. Das Beispiel Vietnam ist ja nur ein Beispiel dafür. Während man in Europa versuchte, dieser Idee nationaler Selbstbestimmung zur Durchsetzung zu verhelfen, nicht zuletzt durch die Gründung einer Reihe neuer Staaten im östlichen, im südöstlichen Europa, erreicht dieses Selbstbestimmungsrecht gerade im außereuropäischen Kontext, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum ganz klar seine Grenzen und prallt zusammen mit dem weiter existierenden imperialen Machtanspruch der europäischen Großmächte, Frankreichs, Großbritanniens. Dafür ist Vietnam ein ganz wichtiges Beispiel. Aber auch das Versprechen an die arabischen Völker, einen arabischen Staat zu errichten, aus den Trümmern des zusammenbrechenden Osmanischen Reiches, das ja auch auf der deutschen Seite ein Kriegsgegner der Alliierten gewesen war. Dieses Versprechen 1916, 1917 gegeben, um die Araber zu mobilisieren im Krieg gegen die Türkei, gegen das Osmanische Reich, dieses Versprechen wird nicht gehalten, weil die imperialen, die kolonialen Interessen der europäischen Großmächte in dieser Welt im Nahen und Mittleren Osten größer sind als das Interesse an, in diesem Falle, arabischer Selbstbestimmung. Und das kollidiert dann noch zusätzlich mit der Zusage insbesondere Großbritanniens, aber auch Frankreichs, einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen. Und damit geraten diese verweigerte arabische Unabhängigkeit und die Zusage eines jüdischen Staates in einen Konflikt, in ein Spannungsverhältnis, das uns letztlich bis heute begleitet, dann auch verstärkt nach der tatsächlichen Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Gründe, die Wurzeln dieses Konfliktes liegen eben nicht erst in der Zeit nach 1945, sondern gehen zurück auf die Schlussphase des Ersten Weltkriegs und die Jahre im Umfeld der Pariser Friedenskonferenz.
Der Historiker Eckhard Konze über den Versailler Vertrag, der einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts markiert und dessen Auswirkungen wir bis heute spüren.